Ideal mit Monotonie auf Flux FM, 17 Uhr und gleich 9 Minuten. Morgen am Donnerstag, am 14.03. erscheint das neue Philosophie-Magazin. Es geht im aktuellen Heft um politische Themen wie den Brexit und um das Phänomen Populismus. Das Hauptthema, das Thema, das im Zentrum steht, ist aber das Thema Körper, unser Körper. Was weiß unser Körper, was der Geist nicht zu vernehmen mag? Bei mir im Studio ist Dominik Erhardt. Er ist Redakteur beim Philosophie-Magazin und wird uns das ein oder andere Thema noch ein bisschen näher bringen. Schönen guten Tag, Dominik. Hallo.
Hallo, hey.
Wie geht's dir körperlich?
Ah, gut, doch, ich bin fit.
Das ist doch schon mal ganz gut. Gesunder Geist und gesunder Körper, das ist so das erste Ding, worauf man ein bisschen kommen könnte, wenn man über das Thema Philosophie und Körper nachdenkt oder spricht. Ihr geht noch ein bisschen weiter und redet über das Thema ausführlicher. Ihr habt aber auch ein sehr interessantes Gespräch im Heft abgedruckt zwischen dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, der jetzt mehr Zeit hat für solche Gespräche, weil er nicht mehr twittert, und der Philosophin Eva von Redeker, die philosophieren und sprechen miteinander unter der Überschrift: Gibt's eine Alternative? Was ist vielleicht die Alternative zum System, in dem wir gerade leben? Vielleicht auch revolutionäres Gedankengut wird da geäußert.
Ja, genau. Also wenn man Eva von Redeker fragen würde, was die Alternative ist, dann würde sie schon sagen, sowas wie ein Kommunismus. Mhm. Also sie ist da relativ offen und sagt, dass Kapitalismus definitiv nicht das ist, womit wir noch längere Zeit rechnen sollten. Ja? Und das Spannende ist auch, dass Habeck auch widerspricht. Der sagt, nee, der Kapitalismus hat sich schon durchgesetzt, weil er ist das effizienteste System. Ja? Und das ist natürlich schon recht spannend, weil Eva von Redeker dann natürlich dagegen hält und sagt, naja, aber vielleicht haben wir doch größere Probleme auf der Welt als Ineffizienz.
Da war ich Fanboy, muss ich sagen.
Ja, das sind sehr spannende Themen, die da jeweils verhandelt werden, auch die Positionen, die da so gegenübergestellt werden. Und wir sind auf die beiden gekommen, was ja vielleicht auch ganz spannend ist, weil man sich vielleicht nicht unbedingt die beiden in der Konstellation vorstellen würde, weil wir überlegt haben, gibt es eine Alternative? Wie ist denn der Wandel möglich? Was bedeutet denn Revolution heute in Tagen, wo irgendwie gefühlt ja alles schlimmer wird? Und Eva von Redeker hat ein Buch geschrieben und die hat eben gesagt, naja, wenn eine Revolution passiert, dann zeigt sich eigentlich schon, ob die Revolution erfolgreich war. Mhm. Ja? Und das ist ein, finde ich, relativ spannender Gedanke, weil sie sagt, in den gesellschaftlichen Zwischenräumen, da passiert eigentlich die Revolution. Ja. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel die Digitalisierung. Angenommen, es kommen jetzt irgendwie immer mehr so KI-Anwendungen, künstliche Intelligenz auf den Markt und irgendwann stehen die Leute auf und sagen, ey, die nehmen uns praktisch, also die Digitalität, die Roboter, wie auch immer, nehmen uns die Arbeitsplätze weg und es kommt zu so einem praktisch einem Sturm auf irgendwelche Roboterfarmen oder so. Dann würde Eva von Redeker sagen, die Revolution ist eigentlich schon passiert und in dem Fall war sie auch nicht unbedingt erfolgreich, weil dieser Aufstand passiert ist. Ne? Mhm. Also im besten Fall kommt es zu Revolutionen, die man aber gar nicht als so Riesenaufstände, als so Riesen...
Also unblutige Veränderungen
im Prinzip auch, ja. Das ist eigentlich die Revolution, die erfolgreich ist.
Es ist ein sehr interessantes Gespräch, das die beiden da führen. Und es gibt auch relativ viele Reibungspunkte. Interessant finde ich auch die Beobachtung, weil wir jetzt gerade von Wandel sprachen. Das Wandel aus einer Perspektive, was Schreckliches ist. Wir haben vorhin auch kurz über Normalitäre und Pluralitäre gesprochen. Also über Leute, die sich vielleicht in eine Vergangenheit zurücksehen, die man so auch nicht mehr wiederhaben kann. Ja. Für die ist Wandel was ganz Schreckliches. Im Gespräch wird deutlich, dass Eva von Redeker sagt, Wandel muss eben auch positiv besetzt sein. Und man muss Wandel auch positiv wahrnehmen können, damit sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann.
Ja, total. Also genau, Eva von Redeker ist eben schon wandelpositiv, wie man sagen würde. Und da ist auch nochmal spannend, über den Begriff des Konservativen eigentlich nachzudenken. Ja. Ne? Weil wenn man jetzt heute guckt, viele Konservative messen, würde ich sagen, ihre Freiheit schon am Tacho. Also wie schnell darf ich hier fahren?
Ja,
natürlich,
ja, ohne Tanz.
Aber die Frage ist ja schon, wenn ich sage, ich bin Konservativer und ich bin jemand, der Dinge bewahren will, sollte ich ja auch sagen können, okay, ich bewahre sie nicht nur für mich, sondern auch für zukünftige Generationen.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage, ich baller praktisch also allen Rohstoff raus, den wir haben, und zukünftige Generationen leiden an dem allen, was ich der Umwelt antue, ist das nicht richtig konservativ, das ist nicht richtig bewahrend eigentlich.
Ne? Damit könnte man sie eigentlich kriegen, wenn man sagt, was ist denn mit deinen Kindern? Die sollen doch auch nochmal 130 fahren dürfen. Und schon ist das ganze Konstrukt kaputt.
Schon ist es zumindest extrem schwierig geworden.
Ja,
ne? So, ja. Das ist ja, genau, und also um nochmal an diesem konservativen Ding dran zu bleiben, weil man ja schon auch sagen kann, okay, es geht irgendwie konservativ schon auch um Anstand. Ne? Man soll irgendwie sagen, man soll gute Umgangsformen pflegen, mhm, und trotzdem sagen viele Konservative, oder so fühlt sich zumindest an, messen viele Konservative ihre eigene Freiheit auch daran, ob sie andere Menschen beleidigen dürfen oder nicht.
Ja.
Also man wird jetzt wohl das noch sagen dürfen. Ja. Ne? Also das ist jetzt, hat jetzt auch nicht so richtig viel mit Anstand zu tun. Genau, und solche Reibungspunkte geht es unter anderem in diesem Gespräch, das wir im Heft haben.
Ja. Eine meiner Lieblingsstelle ist übrigens die, als Eva von Redeker von ihrer Freundin in Frankreich erzählt, wir sind ja gerade beim Wandel gewesen, und da sagt sie, ich zitiere mal kurz, ich erinnere mich sehr genau, wie Françoise Hollande die Homo-Ehe durchgewunken hat. Eine lesbische Pariser Freundin sagte daraufhin, toll, jetzt kann ich heiraten, aber küssen in der U-Bahn kann ich nicht mehr, weil die ganzen Reaktionären so auf der Palme sind.
Ja, ja. Das ist
ein schönes Beispiel eigentlich.
Ja, ja, und da sind wir auch wieder bei dem Wandel, der sich praktisch vor der eigentlichen Revolution und vor der eigentlichen Veränderung schon vollziehen muss, weil er sonst nicht glücken kann.
So. Ja. Und irgendwann muss dann der Reaktionäre auch so weit sein, dass er akzeptieren kann, dass geheiratet und geknutscht wird in der U-Bahn.
Im besten Fall kommen wir dahin.
Band Folds 5 auf dem Plattenteller mit Philosophy. Wir werden ein bisschen ausführlicher gleich nochmal sprechen über das zentrale Thema des Heftes. Was weiß mein Körper? Five mit Philosophy aus dem Jahre 95. So heißt das Stück von der Platte, die so heißt wie die Band, Band Folds 5. Da klatscht noch jemand im Hintergrund, das ist doch schön. Wir sprechen noch immer über das neue Philosophie-Magazin, das ab morgen in den Läden stehen wird. Bei mir zu Gast aus der Redaktion Dominik Erhardt. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über das Gespräch, das Robert Habeck und Eva von Redeker miteinander führten. Der Bundesvorsitzende der Grünen sprach mit der Philosophin über Wandel, über gelungenen Wandel, über Wandel, der Angst macht, und über Alternativen zum System unter Umständen, in dem wir uns gerade befinden.
Ja.
Eine Frage, die durchaus mal geklärt werden muss, so langsam, finde ich. Insofern ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Im Zentrum des Heftes aber die Frage, was weiß mein Körper? Diese Frage steht auch ganz groß vorne auf dem Cover drauf. Und wenn man sich mit Philosophie beschäftigt oder wenn man einen, sagen wir mal, oberflächlichen Blick auf diese Disziplin wirft, denkt man erstmal, die Philosophen, die haben ja mit Körper erstmal ja nichts zu tun. Da geht's nur um das rein Geistige, um das Analysieren von Dingen, aber eben nicht um das Erspüren vielleicht von Zusammenhängen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das beweist ihr im Heft. Auch klassische philosophische Positionen haben sich da schon auseinander dividiert quasi.
Ja, aber es ist tatsächlich schon auch, wie du sagst, also lange haben Philosophen und Philosophinnen selbst auch gedacht, dass sie eigentlich das mit dem Körper, das brauchen wir nicht. Also wir sind nur Geist, wir sind nur Vernunft, wir sind nur Ratio. Das hat da angefangen bei Platon, der sagt, es ist irgendwie, okay, wir haben jetzt alle einen Körper, aber das eigentlich Wichtige ist unsere Seele, ist unsere Ideen. Und daher kommt auch die Überlegung, dass Philosophie praktisch das Sterben lernen ist. Ne? Also man geht dahin, bis man irgendwann einen Körper los ist und in der philosophisch-platonischen Idee einfach die reine Seele wird, die reine Idee wird. Das geht dann durch, eigentlich, wenn man wirklich draufschaut, bis Nietzsche. Nietzsche war der Erste, der gesagt hat, okay, es gibt auch eine Vernunft des Leibes. Mhm. Ja, und er treibt es dann sogar so weit, dass er sagt, eigentlich ist die Vernunft des Leibes größer als die Ratio. Mhm. Ja, also all die Vernunft, die wir wirklich so kognitiv haben in gewisser Weise, die ist eigentlich nur zweitwichtig.
Weil er auch festgestellt hat, also einfach in der Erkenntnis hatte, die bedeutete, dass er festgestellt hat, dass biochemische Prozesse ablaufen in seinem Körper. Also er hat es nicht so benannt, aber er hat festgestellt, es passieren so viele, unendlich viele Dinge gleichzeitig in meinem Körper, dass da eine gewisse Schleue, nenne ich es jetzt einfach mal, mit involviert sein muss.
Genau, total. Und die Sache, also wenn man auf Nietzsches Leben biografisch auch guckt, er war natürlich auch Zeit seines Lebens krank. Ne? Also der hat sich am eigenen Leib, sprichwörtlich, auch gemerkt, dass der Leib eben nicht nur irgendwas ist, was anhängt, sondern durchaus, wie du sagst, auch biochemische Prozesse in Gang setzt und Auswirkungen auf unsere Gedanken hat. Und es gibt natürlich auch dann viele andere Positionen, auch schon davor, aber besonders auch danach, die sagen, naja, vielleicht ist das Hirn, die Gedanken, all diese Dinge, sind eine natürlich nicht abzulösen vom Körper. Ne? Mhm. Auch unser Hirn in einer gewissen Perspektive ist natürlich Teil unseres Körpers. Und da hängen sich heute natürlich extrem viele Fragen daran auf.
Ja, klar. Also dann geht es ja auch um biochemische Prozesse in der Tat. Wenn du einen schlechten Magen hast, merkt man ja manchmal selber, schlecht gegessen, funktioniert das Hirn auch nicht so gut. Ja, da gibt es ja schon mal den Zusammenhang.
Total.
Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe ein gutes Gefühl in der Magengegend. Das kommt auch nicht von ungefähr, sondern habe eben auch mit Ahnungen zu tun, mit vielleicht kognitiven Geschichten sogar.
Genau. Und ich meine, also sogar wenn man noch mehr auf den eigenen Körper guckt, man sagt ja auch, man bekommt zum Beispiel Stresspustel. Jeder von uns kennt das. Und man hat gerade eine stressige Phase und der Körper schlägt irgendwie aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das haben wir auch zum Anlass genommen, der Kollege Nies Marquardt und ich eigentlich, um eine in einer Reportage der Frage nachzugehen, ob der Körper denn wirklich so vernünftig ist.
Ja. Ja,
und ob man einfach nur auf den Körper hören soll. Also schneiden wir uns alle unsere Fitnessarmbänder um und ernähren uns gesund und dann ist alles gut. Und ja, dazu haben wir einige Personen interviewt, zum Beispiel einen Evolutionsbiologen, Detlef Ganten, der eben gesagt hat, so einfach ist es auch nicht.
Ja.
Weil unser Körper ist zum Beispiel auch gar nicht gemacht dafür, um nur gesund zu sein.
Ja. Ne?
Also unsere Wirbelsäule zum Beispiel haben wir von den Fischen. Ja, die ist nicht dafür gemacht, aufrecht zu gehen. Und deshalb ist es vollkommen logisch, dass wir irgendwann zum Beispiel, naja, Rückenschmerzen bekommen.
Ja, ab 50, ja. So alt wurden wir früher auch nicht.
Genau.
Und nicht mehr im Wasser, Rückenschmerzen.
Richtig, richtig.
Macht schon Sinn,
ja. So, da war praktisch auch abgeschlossen, dass man sich vermehrt hat. So mit 50 ist der Körper einfach durch. Und dann haben wir unter anderem auch noch, was ich super spannend fand, mit Anna von Bötticher gesprochen, einer Apnoe-Taucherin, die sagt, wenn sie das erste Mal atmen muss, so, dann hat sie noch 3 Minuten Zeit.
Ja.
Und das ist natürlich für jemanden, der das nicht übt, ne, total krass.
Aber das ist ja toll, weil man da das Verhältnis von Geist und Körper eigentlich genau beobachtet. Sie sagt, sich im Kopf.
Ja.
Ja, mein Körper hat jetzt den Reflex und möchte atmen. Im Prinzip unter Wasser machst du das einmal und dann ist finito. Hast du Wasser in der Lunge? Das heißt, du musst ja den Reflex bekämpfen und Apnoe-Taucher und Taucherinnen schaffen das erfolgreich. Ja?
Genau.
Die wissen dann jetzt, ich will eigentlich, aber jetzt kann ich noch 3 Minuten die Luft anhalten.
Total. Also die kennen ihren Körper denn ja logischerweise auch wirklich gut über Training und all diese Dinge. Und was sie eben zum Beispiel auch sagt, wenn sie diese Apnoe-Tauchgänge macht oder auch nur praktisch ruhig im Becken liegt und versucht möglichst lange nicht zu atmen, dann singt sie sich Lieder vor.
Mhm.
So Kinderlieder. Um zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie bei der so und so vielen Wiederholung zum Beispiel oder ich will mich einfach nur dadurch ablenken.
Ja.
Also genau, da diese Verbindung zu haben zwischen Geist und Körper, die haben wir eben versucht zu schauen, wie ist die und ist es denn so einfach, wie heute oft gesagt wird, so sei achtsam, entschleunig dich und alles wird gut. So einfach ist es dann auch doch nicht.
Ja, und vor allen Dingen gibt es einen zentralen Satz, den finde ich ganz schön, der lautet, es gibt halt dann doch keine Weisheit innerhalb des Körpers, die man so frei oder rausatmen kann.
Genau.
Ja, wo man dann irgendwie 3 Tage Yoga hintereinander macht und noch 2-mal joggen geht und kurz geschwommen und dann ist man plötzlich baff, erleuchtet. So einfach ist es halt eben auch nicht.
Genau, sie ist nicht da, man kann sie nicht einfach so heben, sondern man muss sich immer mit dem Körper auseinandersetzen. Es ist immer ein aktiver Prozess in gewisser Weise.
Ja. Unter Umständen erinnert das ja dann auch schon an ganz frühe Philosophen, die feststellten, Sokrates-mäßig, dass die besten Diskussionen im Laufen stattfinden. Das ist ja dann auch schon eine Verbindung aus Körperlichkeit und Geist im Prinzip.
Ja, genau. Also das Gehen und das Wandern ist ja auch philosophisch sehr spannend. Wir haben auch eine Sonderausgabe dazu gemacht tatsächlich, wo wir eben auch unterscheiden zwischen dem Flaneur, dem Wanderer, dem Spaziergänger. Weil klar, Gehen ist Wandern, beziehungsweise das Denken hat auch immer so ein Fortlaufen, so was Prozesshaftes.
Ja, wenn die Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann kommt man ja unter Umständen auch auf die besten Ideen. Jetzt haben wir gerade auch kurz angeschnitten, dass es diesen Trend zur Selbstoptimierung gibt. Auch da gibt es verschiedene Positionen quasi zu. Im Heft die einen sagen auch, wie man es vielleicht auf den ersten Blick auch bewertet, das ist nur noch Turbokapitalismus jetzt auch auf Körper bezogen, Du machst das nur, damit du in der Firma noch eine Stunde länger ackern kannst, deswegen gehst du joggen, und du machst das System quasi nur noch stärker, indem du dich selber fitter und optimierter machst für dieses System. Aber wenn man das Heft gelesen hat, könnte man eben auch auf die Idee kommen, dass eine gewisse Selbstoptimierung auch dazu führt, dass man freier denkt, anders denkt.
Ja, total. Also die spannende Frage ist ja immer, in welchem Maß man das macht. Ne? Und auch da kann man auf so eine alte philosophische Idee gehen, wenn man die Mitte irgendwie findet zwischen vielleicht sowas wie einer Optimierung und so einer vollkommenen Laziness. Also wenn man sich selbst irgendwie gut befragt in einer gewissen Weise. Ne? Was braucht mein Körper? Was will mein Körper? Wie geht es mir wirklich gut? Ist das vollkommen okay? Und man sollte, glaube ich, das eine und das andere nicht verteufeln. Ja? Aber genau, wir sind eben in der Reportage und auch im ganzen Dossier schon auch darauf gekommen, dass man sagt, natürlich gibt es auch kapitalistische Logiken, die den Körper irgendwie einspeisen wollen und daraus irgendwie Daten ziehen und Geld ziehen im Großen und Ganzen. Aber sobald man es irgendwie für sich auch tatsächlich macht und sobald man eben nicht nur für den Job oder nicht nur für dadurch, dass die Ringe jetzt geschlossen werden oder dadurch, dass man jetzt dann den anderen sagen kann, okay, ich guck mal, ich jogge so viel und du joggst so viel. Genau, also da gibt es einfach verschiedene Maßgaben, in denen man das machen kann.
Da gibt es ja auch eine interessante weibliche Perspektive auf genau diese Körperlichkeit und das Optimieren des eigenen Körpers. Wo dann ja eben auch der Vorwurf formuliert werden kann, das ist eine Art, die quasi antifeministisch gelesen werden kann, aber auch da wird im Heft auch die Gegenposition aufgemacht und gesagt, wenn weibliche Körper quasi optimiert werden, weil die Person darauf Lust hat und das quasi für sich macht, dann ist es eben auch eine Form der Emanzipation.
Genau, also wir haben da das, ich glaube, du spielst auf das Porträt an von Clara Lacomi, ne? Ja. Wir haben eine Escort-Dame praktisch im Heft, und die sagt, es ist für mich eine ganz normale Arbeit, meinen Körper zu verkaufen. Und sie führt unter anderem dann die Position ins Feld, dass sie sagt, okay, wir alle verkaufen unsere Zeit und damit auch unseren Körper.
Ja.
Und das fällt auch der gute Satz so, meine Vagina ist einfach nicht das Intimste, was ich habe.
Ja.
Weil von Leuten auch immer gesagt wird, ja, und dann haben die da Sex mit anderen. Das ist ja total krass. Naja, ist es halt eigentlich nicht.
Ja.
Also es gibt wesentlich intimere Dinge, die man anderen verkaufen und anderen geben kann, als seinen Körper. Und man kann da auch in einer gewissen Lesart natürlich schon sagen, dass Sex immer noch als so extrem schmutzig abgestempelt wird. Ne? Und sie arbeitet dagegen und sagt, nee, ist es nicht. Es ist eine ganz normale Arbeit, wie alle anderen.
Ja, eben eine studierte Philosophin, die quasi mit den Erkenntnissen aus ihrem Studium diesen Job verbinden kann. Und ich glaube, im Gespräch mit Svenja Flassbühler gibt es dann auch so einen Moment, wo Svenja Flassbühler sagt, naja, irgendwann wirst du dann vielleicht doch was anderes machen. Da ist sie ganz beleidigt.
Genau.
Ja?
Genau,
und sagt, ja, warum jetzt wieder diese Moralkeule? Ich mache das, weil ich Lust drauf habe.
Ja, genau. Sagt ja auch direkt so, ich will mir jetzt gar nichts vorschreiben lassen von irgendjemand anderem.
Auch nicht, sondern von Svenja Flassbühler.
Genau, also es ist wirklich, ich bin emanzipatorisch, genau, ich bin meine eigene Person, ich setze meine eigenen Regeln. So.
Man merkt auch im Gespräch zwischen uns beiden, es sind wieder sehr viel spannende Themen untergebracht im aktuellen Philosophie-Magazin, das ab morgen in den Läden steht. Diesmal das zentrale Thema, was weiß mein Körper? Es ist ein tolles, interessantes Gespräch zwischen Robert Habeck und Eva von Redeker abgedrückt. Ein kleines Booklet, ein kleines Dossier auch noch zu Simone de Beauvoir.
Ja.
Und das andere Geschlecht, auch ein wichtiges Büchlein, das nochmal gelesen werden muss heutzutage.
Total, immer noch ein super spannender Text, ja, kann ich sehr empfehlen.
Das alles und noch viel mehr, wie Rio Reiser sagen würde, in der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins ab morgen in den Läden. Wir verschicken schon heute Exemplare, wenn ihr welche gewinnen wollt, schreibt uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Körper. Einfach mal win@fluxfm.de. Der Betreff sollte Körper lauten. Schreibt eure Adresse mit rein in die E-Mail und wir schicken euch ein Exemplar zu, ein Exemplar des aktuellen Philosophie-Magazins. Aus der Redaktion des Philosophie-Magazins war Dominik Erhardt bei mir. Grüß mal Frau Flassbühler von mir.
Richtig
und die anderen Verrückten. Und wir quatschen dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao.